Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge Ekstase im Waldstadion, dem Eintracht-Podcast von Eintracht-Fans für Eintracht-Fans. Wir haben natürlich einen vollen Korb voller Themen mitgebracht. Unter anderem werden wir natürlich nochmal auf Gladbach zu sprechen kommen, auch auf die Einwechslungen. Und dann machen wir noch eine kurze Abbiegung zur Kapitalerhöhung und zur U19. Mit dabei sind heute wieder der Matthias, Gude.
Gude.
Und der Marco, unser Mann in Thailand. Hi Marco.
Servus.
Und meine Wenigkeit, Emanuel. Ich werde heute auch mal wieder versuchen, das Ding hier ein bisschen mit zu moderieren. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein und gucken aufs Gladbach-Spiel. Mit welchen Gefühlen geht ihr da raus? Fang mal an, Matthias.
Ja, wahrscheinlich, ich spreche den großen Elefanten im Raum an. Die ersten 30 Minuten, gefühlt wie in den beiden Spielen davor, haben mich eigentlich schon so ein bisschen ärgerlich gestimmt, muss ich sagen. Also, wie letzte Woche auch beschrieben, man geht nicht raus und zeigt direkt, wer der Chef im Haus ist, sondern lässt erstmal den Gegner kommen und die haben das dann auch, muss ich sagen, gut gemacht. Das muss man den Gladbachern lassen. Die haben auch eine aufstrebende Tendenz in ihrer Spielweise und so weiter. Also Seoane implantiert da scheinbar schon so mittlerweile seine Ideen. Und wobei man natürlich wieder uns lassen muss, dass wir nicht viel so viel zugelassen haben. Das Tor vom Kleindienst ist im Endeffekt individuelle Klasse, die er dann einfach nur mit seiner Größe macht. Ja, schwierig. Aber wie gesagt, mich stößt schon böse auf, dass wir in der ersten halben Stunde eigentlich sehr wenig fürs Spiel gemacht haben.
Ja, würde ich total mitgehen. Unverständlich. Also warum nimmt man sich die halbe Chance, die halbe Stunde als Chance, das Spiel vielleicht zu gestalten, in die Führung zu gehen? Das war wirklich nicht, als müsste immer erst ein Tor fallen, bis man aufwacht. Also dann wachen wir auch auf und dann geht's auch. Aber ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, das ist wirklich 20 Sekunden bevor das Tor fällt, habe ich gedacht, naja, hoffentlich gehen wir mit dem 0-0 in die Pause. Und dann wird hoffentlich so ein Reset-Knopf gedrückt, ist dann leider anders gekommen. Völlig unverständlich. Und es hat mir nicht gefallen und ich habe auch Stimmen gehört nach dem Spiel, dass man das Spiel auch verdient hätte gewinnen können, sehe ich jetzt anders. Also Kleindienst hat es besser eingeschätzt, er hat gesagt, das ist dann so ein leistungsgerechtes 1-1. Würde ich auch sagen, ich glaube nicht, dass Frankfurt den Sieg verdient gehabt hat, wenn man nur zwei Drittel des Spiels richtig mitspielt. Ja, Marco, was sagst du?
Ja, das Tor ist halt ein Mismatch. Das hat Topmüller schon in der Vorspieltags-PK angesprochen. Der hätte gern wahrscheinlich Amenda gebracht, weil er um die Schwächen im Defensivkopfball gerade gegen physische Gegner von Tuta weiß. Das ist halt, damit musst du leben. Gerade wenn Amenda und Koch halt ausfallen, hast du halt diese Stabilität, diese körperliche Stabilität nicht in der Abwehr. Auch die Atma bringt das nicht rein. Ja, das Spiel, wir geben in den letzten Spielen immer wieder das Mittelfeld komplett auf und versuchen zu überbrücken. Aber gerade in so Spielen musst du erstmal das Mittelfeld kontrollieren, um ins Spiel zu finden. Und das geht uns total ab in den letzten Spielen.
Aber meinst du die fehlende Spielkontrolle im Mittelfeld im gesamten Spiel oder dass wir da keinen Zugriff hatten?
Ich glaube, die Taktik ist so ausgelegt. Ich glaube, die Spielweise von Topmann ist so ausgelegt, dass es gar nicht, sagen wir mal, wichtig erscheint, weil du hast halt nicht die prägenden Charaktere. Du hast keinen druckresistenten Sechser, der das Spiel lenken und aufbauen kann. Theoretisch hast du Spieler, die im offensiven Mittelfeld das Spiel lenken können und die dirigieren können, mit Götze zum Beispiel, er kriegt das auch nicht so hin. Und deswegen, ich glaube, wir überbrücken das gewollt im Moment, was aber in solchen Spielen nach hinten losgeht.
Matthias?
Ja, also zu der, ob das ein gerechtes Ergebnis war, also die Klasse der Torchancen, die spricht dann schon für uns. Ja, ist dann ja auch wieder, es mag diesen XG-Wert eigentlich nicht unbedingt als Statistik, aber ich finde, diesmal kann man den schon als Argument sehen, dass wir dann schon eine höhere Klasse an Torchancen hatten. Ja. Aber ja, also wie Marco deutet das schon ganz richtig. Also aktuell ist so, wie irgendwie überbrücken wir das Mittelfeld nur noch, aber haben ja dann vorne, ja, haben natürlich mit Etikette enorme Torgefahr. Batshuayi hat es für mich gut gemacht, hat auch ordentlich Meter gemacht, gefühlt. Aber natürlich fehlen da noch Abläufe, ja, nach zwei, ich glaube, zwei Trainingseinheiten oder drei. Aber ich fand das einen guten Einstand. Ist halt schade, dass wir das ist auch so ein bisschen vielleicht der Aufstellung geschuldet. Will der Trainer mutig aufstellen? Und zwei Spieler von der letzten Woche haben sich ja mindestens dann beworben für eine Startformation. Mhm. Bahoya oder Usun. Das ist vielleicht auch ein Zeichen an die Mannschaft. Will ich direkt hier am Anfang offensiv auftreten und stark auftreten? Oder lasse ich den Gegner erstmal kommen? Mhm. Ist dann vielleicht auch eine taktische Frage, ja. Auch wenn ich ja ein Dino-Freund bin. Ja?
Ja, also schnell überbrücken mit einem Ballschlepper oder schnellen Pässen nach vorne war angesagt und weniger die Kontrolle, Spielkontrolle im Mittelfeld. Und ja, du hast es jetzt schon angedeutet. Wie fandet ihr denn die Startaufstellung? Also nach dem Spiel gegen Wolfsburg hätten sich, finde ich, Bahoya und Usun auch mal einen Startelfplatz verdient gehabt. Haben sie nicht bekommen. Marco, wie siehst du das?
Es ist halt schwer. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Topmüller will. Im Endeffekt, Topmüller hat Usun in der Hinrunde öfters im Sturm oder Hängesturmspitze eingewechselt, spielen lassen, weil er ihm noch nicht defensiv stabil genug ist. Also kannst du ihn nicht in der für ihn, also für Topmüller, besten Position, so die offensive 8 bringen, weil da musst du halt mehr zurückarbeiten, wie es ein Götze oder auch ein Shaibi macht. Deswegen verstehe ich das schon. Es ist halt, ich kann es nachvollziehen, was Topmüller, also warum er Batshuayi vor zum Beispiel Usun gesehen hat, einen weiten Stürmer, einen wirklichen Stürmer. Ich weiß nicht, ob das hilfreich war, auch für diesen, um da dieses Fass aufzumachen, was jetzt gerade auch mit Usun kommt.
Mhm. Aber den Spieler, also Matthias, wenn du jetzt mal Can Usun wärst, denk dich einfach mal rein. Also würdest du doch auch abgefuckt in Gladbach auf der Bank sitzen, oder?
Also ich sehe es ja schon, also auch wenn ich der letzte Woche so ein bisschen mit Usuns Art und Weise gehadert habe, ich sehe es ähnlich wie Dino Topmüller, dass das ja gut ist, wenn ein Spieler unzufrieden ist, wenn er nicht spielt, weil sonst fehlt dem auf jeden Fall was in der Einstellung. Ja. Ich glaube, Can Usun hätte weniger Probleme, wenn er schon 20 Jahre früher geboren worden wäre, dann könnte er diesen klassischen Zehner spielen. Diese Position gibt es bei uns aktuell gar nicht. Und ich weiß auch, warum er nicht spielt. Das ist halt ist ziemlich offensichtlich. Nach hinten ist das halt teilweise ja auch sehr schwierig und auch dann fast gefährlich. Ja. Mittlerweile ist halt leider im Fußball so, dass Offensivspieler auch mit nach hinten arbeiten müssen. Etikette kriegt das jetzt schon besser rein. Also die Grätsche, die er dann auch mal ausgepackt hat, da hat er am Anfang auch sehr viel Probleme gehabt. Wenn du dann halt schon zwei Spieler auf dem Feld hast, die sehr wenig gegen den Ball arbeiten, dann wird es auch für die anderen Mitspieler dann nicht unbedingt einfacher.
Absolut. Und ein Bahoya, ja, auch im Flügel, spielen wir überhaupt mit dem Flügel? Das ist ja die nächste Frage. Das ist halt, wir haben einen Knauf, aber der hat auch keine richtige Position. Also das ist ja immer so eine Vierer-Dreier-Ketten-Misch-Formation. Dafür ist ein Bahoya überhaupt defensiv nicht stark genug. Das kann man, das braucht man gar nicht versuchen. Diese zwei Spieler, Can Usun und Bahoya, sind einfach rein taktischer Natur aktuell außen vor. Das hat nichts mit der Leistung so zu tun. Das hat einfach nur mit der Spielweise oder dem System zu tun.
Glaubt ihr denn, dass Topmeller in eine Position kommen könnte, noch in dieser Saison, wo er sagt, okay, dann ändere ich meine Taktik und meine Formation, um Usun, Bahoya besser einbinden zu können? Wäre ja ein Risiko.
Matthias. Ich glaube das nicht.
Ja, ich habe jetzt auch schon die Woche schon mal gesagt, Usun hatte so ein bisschen dieses Alex-Meyer-Syndrom. Die Torgefahr, die er natürlich ausstrahlt, ist halt ein enormer Wert. Ich habe einen guten Kumpel, der hat früher Eishockey gespielt und der sagt immer, wie viel Scorer hat dieser Spieler? Weil im Eishockey zählen im Endeffekt mehr die Scorepunkte. Ja, weil du, ist ja im Fußball das Gleiche, ich zahle 5 € ins Phrasenschwein, die Tore zählen am Ende, ja. Can Usun hat man jetzt auch schon wieder gesehen, ist im Endeffekt so torgefährlich, dass man eventuell darüber reden muss, ob man diese Kröte schlucken muss. Und eventuell, gleich kann man auf lange Sicht einen Zweiersturm mit einem Zehner dahinter, fände ich schon nice. Aber natürlich eine ganze Aufstellung rundherum einen Spieler zu stellen, ist natürlich ein hartes Ding. Gerade um einen 19-Jährigen.
Und, ja, total.
Aber es geht ja nicht nur 2 Stürmer und einen Zehner, es geht ja weiter. Wie willst du dann weiter verfahren? Es ist nicht so einfach. Ich habe verschiedene Kombinationen mir versucht zurechtzulegen. Am Ende bin ich schon bei der Raute gelandet, um irgendwie alle Spieler einigermaßen unterzubringen. Ich weiß nicht, ob die Raute heutzutage noch zeitgemäß ist. Und die Tore, genau dafür hat man Batshuayi geholt. Ich glaube nicht, dass das System aufgrund der Torgefahr von einem Usun geändert wird. Das glaube ich nicht. Wir sind ein bisschen ins Risiko gegangen. Wir haben einen Topverdiener oder ja nahezu dem Topverdiener mit Mamouche gehen gelassen. Und haben aber 2 neue Topverdiener geholt. Es ist schon ein leiser Angriff auf die Top 4, auch von der Führung. Ja, da ist schon leiser, wie soll ich sagen?
Druck drauf. Oder ein leiser Angriff.
Ja, genau. Dass da auch der Trainer ein bisschen Druck hat, dass da nicht so viel jetzt noch probiert werden kann, einstudiert werden kann, sondern der Erfolg, die Top 4, am Ende rausspringen, in Anführungszeichen, muss.
Dass jetzt einfach schnell die Spieler, die man geholt hat, quasi funktionieren müssen und denen das auch zutraut und nicht noch eine krasse Eingewöhnungszeit gibt. Obwohl bei Elivai wurde es ja so ein bisschen gesagt, er muss sich noch ein bisschen eingewöhnen. Aber Batshuayi ist natürlich ein erfahrener Stürmer.
Elivai ist ja im Endeffekt nur der Stürmer Nummer 3.
Ja. Noch, klar.
Klar, natürlich noch. Aber das ist schon, also gerade Batshuayi, der Transfer von Batshuayi ist für mich wirklich ein Signal gewesen, okay, jetzt willst du es wissen. Auch von dem finanziellen Hintergrund.
Ja, ich sehe das ähnlich wie wie ich auch den Mut der Aufstellung von Topmüller bewertet habe. So ist das im Endeffekt vom Vorstand auch. Dahingehend ein Zeichen, wir sind so mutig, dass wir nochmal investieren und diese Chance, die für mich als Fan auch absolut wiedergreifbar ist und die wir ja auch schon mindestens einmal relativ leichtfertig verspielt haben, diese Chance auf den 4. Platz würde für Eintracht Frankfurt einfach nochmal einen enormen Sprung, noch einen höheren Step bringen und könnte uns wirklich auf längere Sicht in diese Top 6 etablieren. Ja. Und daher finde ich das mutig und auch in dem Fall mal gut vom Verein. Natürlich birgt es Risiken.
Aber wenn man den Preis für Batshuayi und Wahi abzieht von der Summe für Mamouche, hat man ja immer noch ein fettes Plus gemacht. Aber dass man jetzt natürlich den Druck hatte, Stürmer zu holen, die jetzt wenig Anlaufzeit haben dürfen, weil Mamouche weg ist und Ekitike das jetzt nicht alles alleine stemmen kann, das ist, also ja, finde ich auch die richtige Entscheidung und gut. Und weil wann, wenn nicht jetzt, soll der nächste Schritt denn dann auch gegangen werden? Also es ist ja jetzt einfach absolut realistisch, dass Frankfurt die Champions League erreichen kann und dafür müssen dann auch nach so einem Abgang wie Mamouche schnell neue Tatsachen geschaffen werden, um das bewerkstelligen zu können. Lass uns doch schon mal ein bisschen nach vorne schauen auf das Spiel am Sonntag gegen Kiel. Da bin ich auch im Stadion, freue ich mich schon drauf. Wie soll die Aufstellung sein, Matthias? Fang mal an.
Ja, es ist schwierig. Eigentlich haben wir es eben besprochen, ja. Stellt man das System um Usun spielen zu lassen? Ja, wahrscheinlich ist Topmüller in dem gleichen Dilemma wie Marco und ich gerade. Diese Gedanken hat er wahrscheinlich auch schon gehabt. Und wenn man länger drüber nachdenkt, wird es auch nicht einfacher. Vielleicht wirft man einen mehr offensiven Spieler rein einfach. Und ja, ich will Usun sehen eigentlich. Ich will es als Zeichen allein. Und dann mal vielleicht die erste halbe Stunde nicht verschlafen.
Ja, und das ist Kiel. Also bei aller Liebe und bei allem Respekt vor Kiel, ich finde, das ist ein Gegner, da könnte man auch durchaus im Heimspiel offensiver aufstellen. Marco, wie siehst du es?
Ich bin ahnungslos und das gebe ich offen ehrlich zu. Ich habe keine Idee, weil der Kader mich so überfordert, was einerseits positiv und einerseits negativ ist. Ja, es gibt zu viele Möglichkeiten und es gibt Risiken, Eventualitäten und ich kann es wirklich nicht abschätzen. Es ist da, sind wir alle nicht nahe genug dran, denke ich. Auch was die Form, die Wehchen etc. angeht. Matthias, wenn du sagst, du willst den Usun sehen, würdest du dann mit Viererkette spielen?
Ja, musst du ja dann wahrscheinlich, um einen mehr zu gewinnen. Wobei, wir haben ja in Hoffenheim gespielt, da durfte Usun ja starten.
Matthias, Kram, auch mal die Aufstellung gestellt.
Genau, ehrlich gesagt, kram ich gerade. Ja, da haben wir eine Doppelzehn oder ja eine vermeintliche Doppelzehn mit Götze noch. Götze und Usun Etikette. Aber nimmt man dafür Batshuayi oder potenziell dann Wai raus, ist auch schwierig.
Ja. Ja, dafür ist ja der Dino dann der Cheftrainer. Der wird es uns dann zeigen am Sonntag. Aber Marco hat eigentlich den Kern der Sache schon getroffen. Das fand ich gut. Eine positive Überforderung, weil es ist wirklich noch nicht so lange her, da hatten wir auch schon teilweise gute Kader, aber was dann von der Bank kam, war nicht mehr so gut. Und das hat man immer gemerkt, das war dann mehr so ein Auffüllen und kein nochmal einen Impuls geben, Ein- und Auswechslung. Ja, also da bin ich schon echt heilfroh und es zeigt auch, wie sich unsere Eintracht dahingehend nochmal verändert und verbessert hat. Also das sind ja wirklich tolle Probleme, die Dino Topmöller hat. Und ich glaube, er ist ein guter Kommunikator und kann die unzufrieden sind, glaube ich, auch immer gut abholen und mitnehmen. Also ich glaube wirklich, dass das eine seiner Stärken ist, dass unzufriedene Spieler zwar unzufrieden sind, das kann er ihnen nicht nehmen, aber dass sie nicht irgendwie deswegen Leistungsverweigerung betreiben oder irgendwie undiszipliniert werden oder irgendwie sowas oder jeden Tag eine Fresse ziehen in der Kabine und die Stimmung runterziehen. Das, glaube ich, kriegt Topmüller ganz gut hin. Ja, dann lass uns doch mal schnell auf Kiel schauen. Die sind unten drin, erwartbar. Ich glaube, würde man einen Positionsvergleich machen, würden wir jede Position gewinnen. Wie sieht eure Prognose aus für Sonntag? Marco, fang mal an. Was erwartest du für ein Spiel? Und was erwartest du von der Eintracht?
Ich habe Kiel immer positiv wahrgenommen, also auch recht offensiv, was uns eigentlich zugutekommen könnte, dass sich Räume entwickeln und gerade mit so schnellen Spielern wie einem Knauf, ETGT, uns da Räume bieten müsste. Es muss da auf jeden Fall ein Sieg her. Das ist, man darf jetzt nicht in diese Negativspirale weiter abrutschen. Da wünsche ich mir auch diese Aufstellung, dass mutig aufgestellt wird, dass offensiv aufgestellt wird und auch das Risiko gesucht wird. Ganz nach den Schafstagen lieber 5-4 gewinnen als 1-0.
Also Kiel hat die meisten Gegentore der Liga. Es sind 54 Stück nach 21 Spielen. Ich bin kein Mathematiker, aber es sind auf jeden Fall es sind weit mehr als 2 pro Spiel. Ja. Dafür haben sie aber auch 33 Tore geschossen. Und das ist ein ziemlich guter Wert. Also bis Platz 12 ist das auf jeden Fall der Top-Wert. Von daher wäre ich auch für einen offenen Schlagabtausch, aber am Ende dann mit einem besseren Ende für uns, aufgrund der besseren individuellen Qualität.
Absolut, das denke ich nämlich auch. Und ich glaube, das würde auch die Fans wieder anzünden. So, da ist es schon ein bisschen leichtes Murren, glaube ich,
Ja,
so langsam nach
ja.
der unentschiedenen Serie so ein richtiges Knallerergebnis würde eine Stimmung auch freisetzen.
Schönes 4-1, Matthias.
So ungefähr.
Also, ja, ich sag's gerade raus, es ist ein Pflichtsieg. Den Anspruch müssen wir haben. Ich komme wieder mit meiner Hin- und Rückrunden-Vergleichstabelle. Uns fehlen 3 Punkte. Und da ist Kiel aber noch nicht eingerechnet. Also das heißt, ich bin jetzt schon weiter in den 2 Spielen danach. Bayern und Leverkusen. Ja, müssen irgendwo noch 3 Punkte her. Ich sehe da schon, dass wir im Heimspiel gegen Leverkusen schon Möglichkeiten haben. In München sehen wir traditionell eigentlich immer schlecht aus.
Ja.
Aber das, also der Druck würde nicht kleiner, wenn wir gegen Kiel nicht gewinnen.
Ja,
Leipzig kommt von hinten, der VfB gewinnt gegen Dortmund. Also, wenn man wie wir früher unten in der Tabelle steht, dann reicht es mal, ein Spiel unentschieden zu spielen oder nicht zu gewinnen. Aber wenn man dann wirklich so viele Punkte braucht, diesen oberen Regionen, dann ist der Druck schon höher. Und man muss jetzt wirklich, ja, gegen Kiel, das wird kein einfaches Spiel. Und ich hoffe, da muss man auch dem Publikum direkt zeigen, was Sache ist, weil
Ja.
kommen wir so weit, wie es früher öfter einmal im Waldstadion war, das dann schon gemurrt wird oder auf einmal bei falschen Passspielen oder so, dann wobei wir das länger, die Nordwestkurve hat im Endeffekt schon dazu beigetragen, dass es nicht mehr, dass man von der Haupttribüne nichts mehr hört.
Ja, dann lass.
So weit dürfen wir es nicht kommen lassen.
Ja, absolut Pflichtsieg. Und das muss eine überzeugende Leistung werden. Also an dem Punkt sind wir und dürfen wir sein, dass das der Anspruch ist. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das auch umgesetzt bekommt. Dann machen wir ans Sportliche, was die Profis angeht, einmal einen Haken dran. Und dann spiele ich jetzt einmal den Ball zum Matthias. Wir bleiben nochmal kurz beim Sportlichen. Aber wir gehen in die Jugend. Matthias, erzähl mal.
Ja, also ich hatte es in unserer App, wir sind 12, im Chat erwähnt. Also es gab eine Reifeprüfung der U19 gegen die TSG aus Hoffenheim, die traditionell auch immer eine sehr gute Jugendarbeit betreibt und auch in ihrer Staffel der Vorrunde Tabellenführer wurde, ich glaube, vor dem VfB Stuttgart sogar. Und die haben ja halt eben mal 8-2 nach Hause geschickt. Da ist auch, also da können wir uns wirklich auf, ja, eine goldene Generation, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber da haben wir schon eine super starke Jugend. Wieker ist, durfte ja schon im Endeffekt dann in Rom Minuten bei den Profis sammeln mit 16. Alexander Staff mit 16 spielt U19, hat 4 Tore am Wochenende gemacht. Hinten in der Verteidigung Mandic, Desanovic haben wir da, Gaul Sousa, Hotti, Dils. Also wir haben da schon eine starke Jugend, alles jüngerer Jahrgang oder noch jünger der A-Jugend. Da können wir uns, denke ich, schon auf den einen oder anderen Spieler freuen, der mindestens in der U21 uns weiterhelfen kann und bei Spielern wie Is oder Staff auf jeden Fall auch, ich denke, wieder mal ein Profi aus unserer Jugend rauskommen könnte.
Ah, das wäre schön. Ja, das wäre wirklich schön. Marco, möchtest du noch
Ist
was
auch
dazu
wichtig.
ergänzen? Ja.
Ja, es ist auch wichtig, dass wir wieder eigene Profis aus dem Nachwuchs bekommen für die UEFA-Wertung. Also, im Moment ist hier nur Chandler und der Rest ist aufgefüllt für die internationalen Wettbewerbe. Deswegen also wirklich einsatzfähige Profis wäre wichtig.
Okay, dann machen wir auch da mal einen Haken dran, gratulieren im Namen unseres Podcasts und dann kommen wir zur Überleitung, denn der Matthias hat auch noch was zu sagen und da geht's ums liebe Geld.
Ja, genau. Ich habe heute Abend dann auch noch einen weiteren Termin. Also um 19 Uhr heute Abend gibt es ein Mitgliedertalk im Stadionumfeld, ich glaube draußen im Zelt, zum Thema Kapitalmaßnahmen. Ich habe mich jetzt noch nicht komplett tief in dieses Thema hineinversetzt oder eingelesen. Deswegen gehe ich hin. Ich habe schönerweise sogar einen Tiefgaragenstellplatz bekommen, also habe einen Zufahrtscode. Also das wäre dann schon eine schöne Nummer. Und ich höre mir das im Endeffekt heute Abend mal an. Und ich würde dann im nächsten Talk davon berichten, wie den Fans näher gelegt wird, was diese Kapitalmaßnahmen im Endeffekt hervorrufen oder wie die Fans beeinflussen und was man da vorhat.
Also da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Hör gut zu, spitz die Ohren, aber das machst du ja. Und dann wirst du uns
Notizen.
berichten. Notizen, ja. Mit Stift und Zettel, bitte.
Mit einem Bleistift hinterm Ohr, ja.
Ja, so.
Und Klemmbrett.
Ich war heute Morgen joggen. Ich wohne ja hier in der Nähe vom Geißbockheim. Das ist im Grüngürtel. Das ist ganz schön gelegen. Und dann habe ich auch wirklich einen Reporter gesehen mit seiner Ledertasche. Die hat er dann aufgemacht und hat da Stift und Zettel rausgeholt und musste dann den Profis, glaube ich, beim Training zugucken, der Arme. Aber gut, so ist es.
Hast du dann beim Joggen ein paar FC-Spieler überholt, oder?
Ja, genau. Mehrfach.
Klar. Damon Downs wohl nicht.
Ja, den nicht. Aber ich war nah dran. Ich war wirklich ganz nah dran. Ah ja. Ja, schön, Männer. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Deckel drauf und schauen auf Kiel, schauen auf das, was Matthias zur Fanveranstaltung zu sagen hat, auch in der nächsten Folge. Und ja, sagen Ade, liebe Grüße und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn ihr wieder reinhört. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.